Willkommen zurück zu Anmerkungen zu Hitler, sein Leben Teil 2. Ein außenpolitisches Programm bescherte ihm das Erweckungserlebnis von 1918 noch nicht. Das hat er sich erst in den folgenden 6 oder 7 Jahren erarbeitet, aber wir wollen es hier gleich kurz mit erledigen. Zuerst war nur der Entschluss da, den nach Hitlers Meinung vorzeitig abgebrochenen Krieg auf jeden Fall wieder aufzunehmen. Dann kam der Gedanke, den neuen Krieg nicht einfach als Wiederholung des alten anzulegen, sondern unter neuen, günstigeren Bündniskonstellationen mit Ausnutzung der Gegensätze, die in und nach dem Ersten Weltkrieg die feindliche Koalition gesprengt hatten. Die Phasen, in denen sich dieser Gedanke entwickelt hat und die verschiedenen Möglichkeiten, mit denen Hitler in den Jahren 1920 bis 1925 gespielt hat, lassen wir hier weg. Sie sind in anderen Büchern nachzulesen. Das schließliche Ergebnis jedenfalls in Mein Kampf niedergelegt war ein Plan, der England und Italien als Verbündete oder wohlwollende Neutrale vorsah, die österreichisch-ungarischen Nachfolgestaaten und auch Polen als Hilfsvölker, Frankreich als einen vorweg auszuschaltenden Nebenfeind und Russland als zu erobernden und dauerhaft zu unterwerfenden Hauptfeind, aus dem deutscher Lebensraum das deutsche Indien gemacht werden sollte. Es ist der Plan, der dem Zweiten Weltkrieg zugrunde lag, allerdings von Anfang an nicht aufging, da England und Polen die ihnen zugedachten Rollen nicht annahmen. Wir werden noch mehrmals darauf zurückkommen. Hier, wo wir es mit Hitlers politischer Entwicklung zu tun haben, können wir uns nicht länger aufhalten. Wir stehen jetzt bei Hitlers Eintritt in die Politik und in die Öffentlichkeit im Herbst und Winter 1919-20. Es war sein Durchbruchserlebnis nach dem Erweckungserlebnis vom November 1918. Und zwar bestand der Durchbruch nicht so sehr darin, dass er in der Deutschen Arbeiterpartei, die er alsbald in Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei umtaufte, schnell der führende Mann wurde. Dazu gehörte nicht viel. Die Partei war, als er in sie eintrat, ein trüber Hinterstubenverein mit wenigen hundert wenig bedeutenden Mitgliedern. Sondern das Durchbruchserlebnis war die Selbstentdeckung seiner Redegewalt. Sie kann genau datiert werden, auf den 24. Februar 1920, an dem Hitler mit durchschlagendem Erfolg seine erste Rede in einer Massenversammlung hielt. Die Fähigkeit Hitlers, Versammlungen der verschiedensten Menschen, je größer und je gemischter, desto besser, in eine homogene, knetbare Masse zu verwandeln, diese Masse erst in eine Art Trancezustand zu versetzen und ihr dann etwas wie einen kollektiven Orgasmus zu bereiten, ist bekannt. Sie beruhte nicht eigentlich auf Redekunst. Hitlers Reden liefen langsam und stockend an, hatten wenig logischen Aufbau und manchmal kaum einen klaren Inhalt. Außerdem wurden sie mit einer heiser, rauen, gutturalen Stimme vorgetragen, sondern sie war eine hypnotische Fähigkeit, die Fähigkeit einer konzentrierten Willenskraft, sich eines kollektiven Unterbewusstseins, wo es sich zur Verfügung stellte, jederzeit zu bemächtigen. Diese hypnotische Massenwirkung war Hitlers erstes und lange Zeit sein einziges politisches Kapital. Wie stark sie war, darüber gibt es seitens der von ihr Betroffenen unzählige Zeugnisse. Wichtiger noch als die Wirkung auf die Massen war aber die Wirkung auf Hitler selbst. Man kann sie nur verstehen, wenn man sich vorstellt, wie es auf einen Mann, der Grund gehabt hat, sich für impotent zu halten, wirken muss, wenn er sich plötzlich imstande findet, Wunder der Potenz zu vollbringen. Hitler war schon früher unter seinen Kriegskameraden gelegentlich aus seiner normalen Schweigsamkeit in plötzliches wildes Reden und sich ereifernd verfallen, wenn die Rede auf das kam, was ihn innerlich bewegte, die Politik und die Juden. Damals hatte er damit nur Befremden erregt und sich einen Beruf als Spinner erworben. Jetzt fand sich der Spinner plötzlich als ein Massenbeherrscher wieder, als der Trommler, der König von München. Aus dem stillen, bitteren Hochmut des Verkannten wurde dadurch das berauschte Selbstbewusstsein des Erfolgreichen. Er wusste jetzt, dass er etwas konnte, was kein anderer konnte. Er wusste auch bereits, zumindest auf innenpolitischem Gebiet, genau, was er wollte. Und er konnte nicht umhin zu bemerken, dass von den anderen, zunächst weit prominenteren Politikern der rechten Szene, auf der er in den nun folgenden Jahren eine Figur wurde, keiner wirklich genau wusste, was er wollte. Beides zusammen musste ihm ein Gefühl der Einzigartigkeit geben, für das er immer schon, auch und gerade als Gescheiterter und Verkannter, eine Anlage gehabt hatte. Daraus entwickelte sich allmählich der wohl wirklich größte und umwälzende Entschluss seines politischen Lebens, der Entschluss, der Führer zu werden. Dieser Entschluss lässt sich nicht datieren und er wurde auch nicht durch ein bestimmtes Ereignis ausgelöst. Man kann sich sicher sein, dass es ihn in den Anfangsjahren von Hitlers politischer Laufbahn noch nicht gab. Da war Hitler noch zufrieden damit, der Werberedner, der Trommler einer nationalen Erweckungsbewegung geworden zu sein. Er hatte noch Respekt vor den gefallenen Größen des Kaiserreichs, die sich damals in München zusammenfanden und Staatsstreichpläne verschiedenster Art ausheckten, besonders vor dem General Ludendorff, der in den letzten zwei Kriegsjahren der Kopf der deutschen Kriegführung gewesen war und jetzt als anerkannte Zentralfigur aller umstürzlerischen Rechtsbewegungen figurierte. Bei näherer Bekanntschaft verlor sich dieser Respekt. Zu dem Bewusstsein sicherer Massenbeherrschung, das er mit keinem teilte, gesellte sich bei Hitler nach und nach das Gefühl politischer und intellektueller Überlegenheit über alle denkbaren Konkurrenten. Irgendwann muss dazu die weitere Erkenntnis, eine nicht selbstverständliche Erkenntnis gekommen sein, dass es bei dieser Konkurrenz nicht etwa nur um die Ämterverteilung und Rangfolge in einer künftigen Rechtsregierung ging, sondern tatsächlich um etwas nie Dagewesenes. Die Stellung eines allmächtigen, durch keine Verfassung oder Gewaltenteilung gehemmten, in keine kollegiale Führung eingebundener Diktators auf Dauer. Hier macht sich das Vakuum bemerkbar, das das Verschwinden und Unmöglichwerden der Monarchie hinterlassen hatte und das die Weimarer Republik nicht ausfüllen konnte, da sie weder von den Revolutionären des November 1918 noch von deren Gegnern akzeptiert wurde, sondern nach dem bekannten Schlagwort eine Republik ohne Republikaner blieb. Es entstand in den frühen 20er Jahren eine Stimmung, in der, in Jakob Burckhardts Worten, die Sehnsucht nach etwas, das den früheren Gewalten analog ist, unwiderstehlich wird und für den einen arbeitet. Und nicht nur als Ersatz für den verlorenen Kaiser ersehnte ein großer Teil der Nation den einen, sondern noch aus einem anderen Grunde. Aus Gram um den verlorenen Krieg, hilflosem Groll gegen den als beleidigend empfundenen aufgezwungenen Friedensvertrag von Versailles. Der Dichter Stefan George sprach eine weit verbreitete Stimmung aus, als er 1921 eine Zeit prophezeite, die wörtlich den Einzigen, der hilft, den Mann gebiert und ihm auch gleich vorzeichnete, was er zu tun hatte. Wörtlich, der sprengt die Ketten, fegt auf Trümmerstätten, die Ordnung geißelt die verlaufenen Heim. Ins ewige Recht, wo Großes wiederum groß ist, Herr wiederum Herr, Zucht wiederum Zucht, er heftet das wahre Sinnbild auf das völkische Banner. Er führt durch Sturm und grausige Signale des Frührot seiner treuen Schar zum Werk des wachen Tags und pflanzt das neue Reich. Wie auf Hitler gemünzt. Sogar das wahre Sinnbild, das Hakenkreuz nämlich, schmückte, allerdings ohne antisemitische Nebendeutung, bereits jahrzehntelang Stefan Georges Bücher. Schon ein älterer Vers Georges aus dem Jahr 1907 wirkt wie eine frühe Vision Hitlers. Der Mann, die Tat, so lechzen Volk und hoher Rat. Hofft nicht auf einen, der an euren Tischen aß, vielleicht war jahrelang unter euren Mördern saß, in euren Zellen schlief, steht auf und tut die Tat. Es ist unwahrscheinlich, dass Hitler die Verse Georges kannte, aber die weit verbreitete Stimmung, die sie ausdrückten, kannte er und sie wirkte auf ihn. Trotzdem erforderte der Entschluss, selbst der Mann zu sein, auf den alle warten und von dem sie Wunder erwarten, unzweifelhaft einen gewissen wilden Mut, den außer Hitler damals und später keiner hatte. Im ersten Band von Mein Kampf, 1924 diktiert, dokumentiert sich dieser Entschluss voll ausgereift Und bei der Neugründung der Partei 1925 wurde er zum ersten Mal formell ins Werk gesetzt. In der neuen NSDAP gab es von vornherein und ein für alle Mal nur einen Willen, den des Führers. Dass der Entschluss, der Führer zu sein, später in weit größerem Rahmen verwirklicht wurde, ist in Hitlers innerer politischer Entwicklung ein geringerer Sprung als der ursprüngliche, ihn überhaupt zu wagen. Dazwischen vergingen, je nachdem wie man rechnet, 6, 9 oder sogar 10 Jahre, denn die volle Allmacht des niemandem verantwortlichen Führers erreichte Hitler noch nicht einmal 1933, sondern erst 1934 mit dem Tod Hindenburgs. Hitler war 45 Jahre alt, als er der Führer wurde. Damit aber stellte sich für ihn die Frage, wie viel von seinem innen- und außenpolitischen Programm er in der ihm verbleibenden Lebenszeit noch würde verwirklichen können. Und diese Frage beantwortete er mit dem ungewöhnlichsten, auch heute noch nicht allgemein bekannten, seiner politischen Lebensbeschlüsse, dem ersten ganz geheim gehaltenen. Seine Antwort lautete: Das Ganze. Und diese Antwort implizierte eine Ungeheuerlichkeit, nämlich die Unterordnung seiner Politik und seines politischen Zeitplans unter die mutmaßliche Dauer seines irdischen Lebens. Es ist ein im Wortsinn beispielloser Beschluss. Man erwäge. Menschen sind kurzlebig, Staaten und Völker langlebig. Darauf sind nicht nur alle Staatsverfassungen, republikanische wie monarchistische, mit Selbstverständlichkeit eingerichtet. Auch die großen Männer, die Geschichte machen wollen, stellen sich, sei es aus Verstand, sei es aus Instinkt, darauf ein. Keiner der vier zum Beispiel, mit denen wir Hitler schon einmal verglichen haben, postulierte oder praktizierte seine Unersetzlichkeit. Bismarck zimmerte sich ein machtvolles, aber klar umgrenztes Amt in einem auf Dauer geplanten Verfassungssystem. Und als er dies Amt räumen musste, räumte er es grollend, aber gehorsam. Napoleon versuchte, eine Dynastie zu gründen. Lenin und Mao organisierten die Parteien, die sie gründeten, zugleich als Pflanzstätten für ihre Nachfolge. Und tatsächlich haben diese Parteien ja auch fähige Nachfolger produziert und unfähige, wenn auch unter manchmal blutigen Krisen, ausgeschaltet. Nichts davon bei Hitler. Er richtete alles bewusst auf seine eigene Unersetzlichkeit ein, auf ein ewiges Ich oder das Chaos. Beinahe könnte man sagen, auf ein Nach mir die Sintflut. Keine Verfassung, keine Dynastie, die wäre ja auch unzeitgemäß gewesen, von Hitlers Ehescheu und Kinderlosigkeit ganz abgesehen. Aber auch keine wirklich staatstragende, Führer hervorbringende und überdauernde Partei. Die Partei war für Hitler nur das Instrument seiner persönlichen Machtergreifung. Ein Politbüro hatte er nie und Kronprinzen ließ er darin nicht aufkommen. Über seine Lebenszeit hinauszudenken und vorzusorgen, weigerte er sich. Alles hatte durch ihn selbst zu geschehen. Damit aber setzte er sich unter einen Zeitdruck, der zu überstürzenden und unsachgemäßen politischen Entscheidungen führen musste. Denn jede Politik ist unsachgemäß, die nicht von den Umständen und Möglichkeiten der jeweiligen Lage, sondern von der Dauer eines einzelnen Lebens bestimmt wird. Das aber bedeutete Hitlers Entschluss. Er bedeutete insbesondere, dass der große Lebensraumkrieg, den er vorhatte, unbedingt noch zu seinen Lebzeiten von ihm selbst geführt werden musste. Natürlich hat er darüber nie öffentlich gesprochen. Die Deutschen wären doch wohl ein wenig erschrocken, wenn er es getan hätte. Aber in den Bormann-Diktaten vom Februar 1945 gibt er alles offen zu. Nachdem er sich darüber beklagt hat, dass er den Krieg ein Jahr zu spät begonnen habe, erst 1939 statt schon 1938, Zitat, aber ich konnte ja nichts machen, da die Engländer und Franzosen in München alle meine Forderungen akzeptierten, Zitat Ende, fährt er fort, verhängnisvollerweise muss ich alles während der kurzen Spanne eines Menschenlebens vollenden. Dort, wo die anderen über eine Ewigkeit verfügen, habe ich nur einige armselige Jahre. Die anderen wissen, dass sie Nachfolger haben werden. Freilich dafür, dass er keinen haben konnte, hatte er selbst gesorgt. Auch in der Zeit des Kriegsausbruchs 1939 hat er ein paar Mal, wenn auch nie öffentlich, durchblicken lassen, dass er die Geschichte Deutschlands seiner persönlichen Biografie ein- und unterzuordnen entschlossen hat. Zu dem rumänischen Außenminister Gafencu sagte er bei dessen Berlin-Besuch im Frühjahr 1939: Ich bin jetzt 50. Ich will den Krieg lieber jetzt haben, als wenn ich 55 bin oder 60. Vor seinen Generalen am 22. August begründete er seinen unumstößlichen Beschluss zum Krieg unter anderem mit dem Rang seiner Persönlichkeit und deren unvergleichliche Autorität, die später einmal vielleicht nicht mehr zur Verfügung stehen würde. Wörtlich: Niemand weiß, wie lange ich noch lebe. Und einige Monate später, am 23. November, vor demselben Kreis, den er zu einer Beschleunigung der westlichen Offensivpläne drängt, wörtlich: Als letzten Faktor muss ich in aller Bescheidenheit meine eigene Person nennen. Unersetzbar. Weder eine militärische noch eine zivile Persönlichkeit könnte mich ersetzen. Attentatsversuche können sich wiederholen. Das Schicksal des Reiches hängt nur von mir ab. Ich werde danach handeln. Im letzten Grunde also der Entschluss, Geschichte der Autobiografie unterzuordnen, Staats- und Völkerschicksale dem eigenen Lebenslauf. Ein Gedanke von wahrhaft atemberaubender Verkehrtheit und Übertreibung. Wann er von Hitler Besitz ergriff, lässt sich nicht ausmachen. Keimhaft angelegt ist er freilich schon in Hitlers Führerbegriff, der bereits Mitte der 20er Jahre feststand, von der absoluten Unverantwortlichkeit des Führers zu seiner absoluten Unersetzlichkeit ist es kein großer Schritt. Einiges spricht trotzdem dafür, dass Hitler diesen Schritt, der zugleich der entscheidende Schritt zum Krieg war, erst in der zweiten Hälfte der 30er Jahre tat. Das erste dokumentarische Anzeichen dafür ist das im sogenannten Hossbach-Protokoll aufgezeichnete Geheimgespräch vom 5. November 1937, in dem er seinen höchsten Ministern und Militärs den ersten, noch ziemlich vagen Einblick in sein Kriegsvorhaben eröffnete und ihnen damit noch einen gehörigen Schrecken einjagte. Es bedurfte wahrscheinlich der erstaunlichen, von ihm selbst nicht erwarteten Erfolge seiner ersten Regierungsjahre, um sein Selbstvertrauen ins Abergläubische zu steigern, bis zu dem Gefühl einer besonderen Erwähltheit, die ihn nicht nur berechtigte, sich mit Deutschland gleichzusetzen, sondern, das Schicksal des Reiches hängt nur von mir ab, Leben und Sterben Deutschlands dem eigenen Leben und Sterben ein- und unterzuordnen, das war es jedenfalls, was er schließlich tat. Dabei lag Leben und Sterben für ihn selbst immer dicht beieinander. Er endete bekanntlich durch Selbstmord und dieser Selbstmord kam nicht aus heiterem Himmel. Vielmehr neigte er bei Misserfolgen immer schon dazu und es setzt den Punkt auf das I, dass er das Leben, von dem er Deutschlands Schicksal abhängig machte, zugleich jederzeit wegzuwerfen bereit war. Nach dem Scheitern des Münchner Putschs von 1923 erklärte er Ernst Hanfstengel gegenüber, bei dem er sich zunächst verborgen hielt, nun werde er Schluss machen und sich erschießen. Es kostete Hanfstengel nach seiner Bekundung einige Mühe, ihm das auszureden. In einer späteren Krise im Dezember 1932, als der Partei die Spaltung drohte, äußerte er zu Goebbels, der es bezeugt hat, Zitat: Wenn die Partei auseinanderfällt, mache ich in 5 Minuten mit der Pistole Schluss. Man kann das angesichts seines wirklichen Selbstmords am 30. April 1945 nicht als bloße Redereien abtun. An der Äußerung zu Goebbels sind besonders die drei Worte in 5 Minuten aufschlussreich. In späteren Äußerungen, die immer in dieselbe Kerbe hauen, wurden daraus Sekunden und schließlich sogar der Bruchteil einer Sekunde. Offenbar beschäftigte Hitler sich sein Leben lang mit dem Gedanken, wie schnell ein Selbstmord zu bewältigen und wie leicht er daher sei. Nach Stalingrad machte er seiner Enttäuschung darüber, dass der Feldmarschall Paulus sich nicht erschossen hatte, statt sich den Russen zu ergeben, in folgendem Ausbruch Luft: Der Mann hat sich tot zu schießen, so wie sich früher die Feldherren in das Schwert stürzten, wenn sie sahen, dass die Sache verloren war. Wie einer Angst davor haben kann, vor dieser Sekunde, mit der er sich aus der Trübsal befreien kann, wenn ihn nicht die Pflicht in diesem Elendstal zurückhält. Na! Und nach dem Attentat vom 20. Juli wörtlich: Wenn mein Leben beendet worden wäre, wäre es für mich persönlich, das darf ich sagen, nur eine Befreiung von Sorgen, schlaflosen Nächten und einem schweren Nervenleiden gewesen. Es ist nur der Bruchteil einer Sekunde, dann ist man von allem erlöst und hat seine Ruhe und ewigen Frieden. Hitlers Selbstmord verursachte, als er wirklich erfolgte, denn auch kaum Überraschung. Er wurde als etwas fast Selbstverständliches registriert und das nicht etwa, weil Selbstmorde der Verantwortlichen nach verlorenen Kriegen allgemein etwas Selbstverständliches sind. Das sind sie keineswegs, sie sind sogar äußerst selten. Er wirkte selbstverständlich, weil im Rückblick Hitlers Leben von vornherein darauf angelegt schien. Hitlers persönliches Leben war zu leer gewesen, um im Unglück für ihn der Bewahrung wert zu sein. Und sein politisches Leben war fast von Anfang an ein Leben des Alles oder Nichts. Nachdem das Nichts herausgekommen war, ergab sich der Selbstmord wie von selbst. Den spezifischen Mut, der zum Selbstmord gehört, hatte Hitler immer gehabt und man hätte ihn ihm, wenn man sich danach gefragt hätte, auch immer zugetraut. Man hat ihm dann den Selbstmord auch merkwürdigerweise kaum übel genommen. Er wirkte zu natürlich. Was unnatürlich und wie ein peinlicher Stilbruch wirkte, war, dass er seine Geliebte, die ihm im Leben wenig bedeutet hatte, in den Tod mitnahm und mit einer eigentümlich rührend spießbürgerlichen, effektverderbenden Geste in den letzten 24 Stunden vor dem gemeinsamen Ende noch heimlich heiratete. Und was zu seinem Glück erst viel später bekannt wurde, denn man hätte es ihm mit Recht sehr übel genommen, war, dass er auch Deutschland oder was davon übrig war, in seinen Tod mitzunehmen versucht hatte. Davon und von seinem Verhältnis zu Deutschland überhaupt wird im letzten Kapitel gehandelt werden unter der Überschrift Verrat. Zunächst aber wollen wir uns jetzt Hitlers außerordentliche Leistungen und seine für die damals Mitlebenden noch erstaunlicheren Folge näher ansehen. Denn beides hat es ja unleugbar gegeben. Das war jetzt der zweite Teil zum Leben von Adolf Hitler. Morgen ist Sonntag, da werde ich nichts zu Hitler vorlesen. Da ist was anderes wichtig. Und dann ab Montag geht es dann weiter mit den schon angekündigten Leistungen, die Hitler vollbracht hat und die unbestritten sind. Das war jetzt der zweite Teil von dem Leben Hitlers und seinen Entscheidungen und Entschlüssen. Jetzt geht es dann morgen und übermorgen auch in zwei Teilen um seine unbestreitbaren Erfolge, die er erzielt hat und auch wirklich um ganz klasse Hintergründe, wie es zu diesen Erfolgen kommen konnte und vor allem den unglaublichen Instinkt, den Hitler gehabt hat, um Erfolge erzielen zu können. Bis dahin, ich hoffe, ihr könnt profitieren von diesem Büchlein von Sebastian Haffner. Bis morgen und bleibt behütet.